Der Heilige Krieg von John Bunyan. Dritter Teil. Der Rückfall. Erstes Kapitel. Fleischliche Sicherheit bringt die errettete Stadt zum Rückfall. Es gab keine glückseligere Stadt in der ganzen Welt als Menschenseele, nachdem sie von ihrem schweren Fall erstanden, von Immanuel begnadigt und endlich seine Residenz geworden war. Wer hätte es sich träumen lassen, dass sie je von ihm wieder abfallen wird? Hatte sie doch einmal die Schrecken des Abfalls und sogar zweimal die Glückseligkeit der Vereinigung mit ihm ganz durchkostet. Und doch geschah das Unglaubliche. Und wer stürzte sie in diesen Abgrund? Es war ein Mann, der hieß Fleischliche Sicherheit. Wir wollen Näheres von ihm hören. Als Diabolus die Stadt Menschenseele in Besitz genommen hatte, brachte er eine große Anzahl von Diabolianern mit. Menschen, die ihm an Gesinnung ganz gleich waren. Unter diesen befand sich auch ein gewisser Herr Selbsteinbildung, ein Mann, der es an rüstiger Tatkraft allen zuvortat, die in diesen Tagen Menschenseele beherrschten. Diabolus wusste ihn ganz auf seine Seite, und daher bediente er sich seiner oft, um verzweifelte Unternehmungen auszuführen. Solche Aufträge vollbrachte er so gut, und sein Herr fand ihn so geschickt zur Durchführung aller seiner Pläne, dass er ihm eine hohe Stellung gab. Er wurde Beigeordneter von Herrn Oberbürgermeister Wille. Der aber fand bald solch Gefallen an ihm, dass er ihm seine Tochter, die Dirne Fürchte nichts, zur Frau gab. Und aus dieser Ehe zwischen Herrn Selbsteinbildung und Frau Fürchte nichts entspross eben jener fleischliche Sicherheit. Wie sein Vater, ein Diabolianer, und seine Mutter, die entartete Tochter eines verdorbenen Einwohners der Stadt war, so taugte er wegen seiner Abstammung zwar in der Wurzel nichts, er konnte sich aber den Schein geben, als stamme er nur aus Menschenseele und nicht von einem Diabolianer ab und fand umso mehr Einfluss auf die Bürger der Stadt. Voll eitler Einbildung, immer munter und geschäftig, immer kühn und ohne Furcht, war er überall der Erste und Letzte. Und es kam keine bedenkliche Lehre, kein böses Werk in Menschenseele auf, wobei nicht Herr Fleischliche Sicherheit seine Hand im Spiel gehabt hätte. Er hielt sich aber am liebsten zu den starken Geistern, mit Leuten, die ihre Schwäche fühlten, hatte er nicht gern etwas zu tun. Als der Kampf mit Jadai und seinem Sohn Immanuel begann, war es vor allem dieser Fleischliche Sicherheit, der die Einwohner zum hartnäckigen Widerstand gegen die Mächte des Königs anstachelte. Aber als er sah, dass Diabolus mit Schimpf und Schande aus seiner Burg heraus musste und Immanuel als Sieger seine Fahne hier aufpflanzte, schien es ihm am geratesten, sich aus der Schlinge zu ziehen, und er fing an, die größte Freundschaft für den Herrn zu heucheln. Er wusste sich in die neue Ordnung der Dinge zu schicken, freilich nur ganz äußerlich, lernte über manches schwatzen, mischte sich dann, wie es seine Natur war, unter die Bewohner der Stadt und begann, auf seine Weise unter ihnen zu plaudern. Er sah, wie zufrieden sie mit ihrem jetzigen Zustand waren und dachte: Erhebst du diese Sicherheit in lauten Lobsprüchen, wird Ihnen das sehr gefallen. So pries er denn in überschwänglichen Reden die Macht und Stärke von Menschenseele und behauptete laut, sie sei uneinnehmbar. Er lobte bald ihre Hauptleute, ihre Schleudern, Wurfmaschinen und Mauerbrecher, bald die Festungswerke und Türme der Stadt. Bis in den Himmel aber erhob er die Verheißungen des ewigen Glücks, die sie von ihrem Fürsten Immanuel empfangen hatte. Da er aber bemerkte, wie sehr solche Reden einige Bürger kitzelten und wie glatt sie ihnen hinuntergingen, lief er von Straße zu Straße, von Haus zu Haus, von einem zum anderen und brachte es endlich dahin, dass Menschenseele nach seiner Pfeife tanzte und fast ebenso sicher wurde wie er selbst. Vom Geschwätz kam es zum Handeln. Man fing an, das neue Glück in Scherz, Spiel, Tanz und Schmausereien zu genießen. Sogar Herr Oberbürgermeister Wille und Herr Syndikus ließen sich von dem schlauen Diabolianer umstricken und vergaßen, was ihnen ihr Fürst so nachdrücklich eingeschärft hatte. Sie sollten ja auf ihrer Hut sein vor der List und den Kunstgriffen der Diabolianer, die noch immer in Menschenseele versteckt wären. Er hatte ihnen so deutlich und eindringlich gesagt, sie sollten sich nicht auf die Stärke der Mauern, der Türme, der Heeresmacht verlassen, sondern es komme alles darauf an, wie sie diese Geschenke seines Wohlwollens zu ihrem Heil benutzen. Und weil auf der Verbindung mit ihm eigentlich ihre ganze Rettung beruhte, so hatte er ihnen nichts so sehr eingeschärft, als seine und seines Vaters Liebe nie zu vergessen. Dahin sollte ihr ganzes Streben gehen, immer fester in Gottes Liebe zu verwurzeln, sie immer treuer zu bewahren. Die enge Verbindung mit Herrn Fleischliche Sicherheit, einem Diabolianer, war aber wirklich nicht der Weg zu diesem Ziel. Sie hätten aus Ehrfurcht, Anhänglichkeit und Liebe zu ihrem Fürsten diesen verführerischen Diabolianer geradezu steinigen und ihre Bemühungen, in den Wegen ihres Fürsten zu wandeln, verdoppeln sollen. Dann würde ihr Friede gewesen sein, wie ein Wasserstrom, und ihre Gerechtigkeit wie Meereswellen. Immanuel war nichts verborgen geblieben von diesen traurigen Vorgängen in Menschenseele. Denn weil er sie so lieb hatte, hatte er sie nie aus den Augen verloren. Er sah, wie durch die Umtriebe von fleischlicher Sicherheit die erst so innige Liebe zu ihm in den Bürgern der Stadt immer mehr erkaltete. Und er beklagte und beweinte zunächst mit dem erhabenen Sekretär ihren Fall und sprach: Wenn doch mein Volk auf meine Stimme gehorcht hätte und in meinen Wegen gewandelt wäre, mit dem besten Weizen würde ich sie speisen und mit Honig aus dem Felsen sättigen. Und dann sagte er bei sich selbst: Ich will zurückkehren an den Hof, ich will wieder an meinen Ort gehen, bis sie ihre Schuld erkennen und mein Angesicht suchen. Wenn's ihnen übel ergeht, werden sie mich suchen. Und wie konnte er anders? Ihre Gleichgültigkeit gegen ihn nahm ja täglich zu, und immer mehr kamen sie ab von den lobenswerten Gewohnheiten und Sitten, womit sie früher ihre Liebe zu ihrem König bewiesen. Sie besuchten ihn nicht mehr in seinem Palast, fragten nicht mehr nach seinen Besuchen. Die Liebesmale, die der Fürst veranstaltet hatte, fanden zwar noch immer statt, und die Einwohner wurden auch von dem Prinzen stets dazu eingeladen. Doch entweder kamen sie gar nicht, oder wenn sie kamen, zeigten sie keine Freude mehr daran. Sie suchten nicht mehr seinen Rat. Sie vertrauten sich selbst und meinten, sie wären selbst stark genug, um allen Angriffen der Feinde zu trotzen. Ja, sie seien unüberwindlich. Zu groß aber war die Liebe Immanuels zu seiner eben erst unter so großem Kampf wiedergewonnenen Menschenseele, als dass er sogleich und plötzlich sie hätte verlassen können. Er sandte zunächst den Herrn Obersekretär zu ihnen, um sie vor ihren gefährlichen Wegen zu warnen. Aber die beiden Male, als er zu ihnen kam, fand er sie beim Festgelage im Haus des Herrn fleischliche Sicherheit und gar nicht geneigt, auf Vorstellungen zu hören, die doch nur ihr eigenes Heil bezweckten. Bekümmert ging er daher weg. Als er die betrübende Nachricht dem Prinzen mitteilte, wurde dieser aufs Neue vom Kummer ergriffen und versuchte noch ein letztes, um die unglückliche Stadt zur Besinnung zu bringen. Er fing an, sich ihnen seltener zu zeigen. Wenn er ja noch in ihre Gesellschaft kam, so war seine Rede nicht mehr so freundlich und vertraulich wie zuvor. Er sandte ihnen auch nicht mehr die herrlichen Leckerbissen von seiner Tafel, wie es früher geschehen war. Auch ließ er sich, wenn sie sich zum Besuch bei ihm einstellten, was wohl noch manchmal war, jedoch selten genug geschah, nicht so leicht mehr von ihnen sprechen. Ja, er ließ sie mehrere Male an seine Tür klopfen, ohne dass er es beachtete. Obwohl er sonst schon beim Rauschen ihrer Füße aufstand, ihnen auf halbem Wege entgegeneilte, sie umarmte und sein Herz drückte. Er wollte ihnen durch dies alles fühlbar machen, was sie an seiner Gnade verlieren. Wenn sie doch diesen unersetzlichen Verlust erkannt hätten. Aber sie waren durch ihre Sicherheit ganz verblendet, sie merkten nichts und es fiel ihnen gar nicht ein, dass Immanuel sie verlassen könnte. Aber es geschah doch, was sie nicht glauben wollten. Ihr Erlöser entzog sich ihnen immer mehr, bis er dann unvermerkt seinen Palast verließ. Er ging zum Tor der Stadt hinaus, hinweg von Menschenseele, und überließ die Einwohner ihrem selbstgewährten Verderben, bis sie es dereinst erkennen und sein Angesicht wieder suchen würden. Auch Herr Gottesfriede legte sein Amt nieder und wollte vor der Hand nicht mehr in seiner Stadt wohnen, die sich dem Unheil schon preisgegeben hatte. Und kaum glaublich, sie hatten aus dem Taumelkelch des Herrn fleischliche Sicherheit schon so starke Züge getan, dass sie in ihrem Rausch jetzt auch den Weggang ihres Fürsten nicht einmal merkten, ihn gänzlich vergaßen und ihn gar nicht mehr erwähnten. Da Immanuel von Menschenseele gewichen war, so war auch ihr Schutz von ihr weg. Und der sie jetzt beherrschte, Herr Fleischliche Sicherheit, hatte nun freie Hand, sein Werk zu vollenden. Er gab ein Fest nach dem anderen. Eines Tages wollte er Menschenseele mit einem Gastmahl belustigen. In ihr lebte damals aber ein gewisser Herr Gottesfurcht. Ein gegen früher, wo eine große Nachfrage von allen Seiten nach ihm war. Nur noch verhältnismäßig sehr gering geachteter Mann. Doch schien er dem Alten fleischliche Sicherheit nicht ungefährlich. Jedenfalls wollte dieser ihn unschändlich machen. Deshalb lud er ihn auch zur Tafel, um ihn womöglich durch Schwelgerei zu entwürdigen und ihn so den Spott der Leute preiszugeben. Wirklich kam er. Alle setzten sich zur Tafel, aßen und tranken und wurden lustig. bis auf Herrn Gottesfurcht, der wie ein Fremder beim Mahl saß, weder aß noch trank und auch nicht an der allgemeinen Fröhlichkeit der Gäste teilnahm. Als Herr Fleischliche Sicherheit das bemerkte, redete er ihn ohne Umschweife folgendermaßen an: Herr Gottesfurcht, ist euch nicht wohl? Ihr scheint geistig oder körperlich krank zu sein, oder gar beides. Da habe ich eine Herzensstärkung, ein Fabrikat von Herrn Vergissgutes. Und ich bin überzeugt, wenn ihr nur einen Schluck davon nehmt, so würde euch der auch munterer, fröhlicher und aufgeräumter machen, dass ihr für die schmausende, fröhliche Gesellschaft genießbarer würdet. Mit edlem Anstand erwiderte aber der alte Biedermann: Ich danke euch, mein Herr, für euer freundliches Anerbieten, muss aber gestehen, dass mich nach eurer Herzensstärkung durchaus nicht gelüstet. Aber ich habe ein Wort an euch, ihr Einwohner von Menschenseele. Es bekümmert mich tief, dass ich namentlich euch, ihr Ältesten und Häupter von Menschenseele, so lustig sehe, während sich die Stadt in der beweinenswertesten Lage befindet. Herr Fleischliche Sicherheit erwartete nichts Gutes von dieser unerwarteten Anrede. Er fuhr deshalb gleich dazwischen und rief: Ihr bedürft des Schlafs, guter Herr, dessen bin ich ganz gewiss. Legt euch etwas nieder, wenn es euch beliebt, und macht ein Schläfchen, während wir fortfahren, fröhlich zu sein. Sobald ließ sich der alte Gottesfurcht indes nicht einschüchtern. Er verwies seinem mutwilligen Wirt diesen ungeziemenden Schmerz, verbat sich jede Unterbrechung und sprach zu den übrigen anwesend unbeirrt weiter: Es ist wahr, die Stadt Menschenseele war fest und stark, ja, unüberwindlich. Doch ihr habt sie selbst geschwächt, ihr die Krone ihrer Blüte abgebrochen und sie ihren Feinden preisgegeben. Ihr seid es, Herr Fleischliche Sicherheit, der Menschenseele betrogen, ihre Türme niedergerissen, ihre Tore zerbrochen und ihr Schloss und Riegel geraubt habt. Seit ihr euch so breit gemacht habt, seit durch euer Geschwätz die Ältesten und Häupter der Stadt so aufgeblasen, so vermeintlich stark und sicher geworden sind, ist die Stärke von Menschenseele gewichen. Oder ist er, der eure Stärke war, nicht von euch gegangen? Wo ist der Prinz Immanuel? Wo hat ihn noch ein Auge in Menschenseele gesehen? Wo habt ihr noch seine liebliche Rede vernommen oder etwas gekostet von seiner edlen Speise? Jetzt schmaust ihr bei diesem diabolianischen Ungeheuer. Und es ist euch schon zu mächtig geworden. Ihr seid schon in seinen Klauen, die euch bald ganz zerreißen werden. Wenn ihr doch euren Fürsten nicht vergessen hättet. Pfui, pfui, rief jetzt Fleisches Sicherheit dazwischen. Pfui, Herr Gottesfurcht, werdet ihr denn nie eure Peinlichkeit vergessen? Ja, jagt euch denn der Aufflug eines Sperlings schon einen Todesschrecken ein? Wer hat euch etwas zuleide getan? Seht doch, ich stehe ja auf eurer Seite. Der Unterschied ist nur der, dass ihr euch töricht genug stets mit dem Zweifel plagt und martert. Ich aber habe Glauben und Zuversicht. Ist es denn jetzt Zeit, traurig und trübsinnig zu sein? Ein Gastmahl stellt man zur Fröhlichkeit an. Was sollen diese trübselige Reden? Was stört ihr unsere unschuldige Freude? Kommt, lasst uns essen, trinken und fröhlich sein. Voller Abscheu wandte sich Gottesfurcht von diesen leichtfertigen und frechen Reden ab.
Wohl, sprach er, ich will trauern und weinen. Denn Immanuel ist dahingezogen von Menschenseele. Unseres Herzens Freude ist dahin.
Und ihr seid der diabolianische Mann, der ihn fortgerissen hat. Ja, er ist gegangen, ohne den Edlen von Menschenseele von seinem Weggang auch nur zu sagen. Wenn das nicht ein Zeichen seines Zornes ist, so kenne ich ihn nicht. Schon längst hat er sich euch entfremdet. Je mehr er sah, dass eure Liebe gegen ihn erkaltete, ihr Bürger von Menschenseele, je seltener hat er sein Angesicht euch leuchten lassen. Dadurch hättet ihr merken sollen, welch ein Jammer und Herzensleid es bringt, den Herrn, seinen Gott, verlassen und ihn nicht fürchten, und hättet ihn in Reue wieder suchen sollen. Weil er aber sehen musste, dass keiner diese schrecklichen Anfänge seines Zornes und Gerichts zu Herzen nahm, da schied er von diesem Ort. Und das sah ich mit meinen Augen. Während ihr euch in eitlem Stolz aufbläht, ist eure Kraft von euch genommen. Ihr seid betrogen wie Simson durch die falsche Delila um das Haupthaar eurer Stärke. Und schon sind die Philister gekommen, um euch mit euren Stricken zu binden und euch schließlich ganz zu verderben. Esst und trinkt nur mit eurem lockeren Gastgeber. Schüttelt jede Furcht ab und seid toll und voll. Aber Immanuel ist fort und das Totenreich hat den Schlund weit aufgesperrt und den Rachen aufgetan ohne Maß, das hinunterfährt, was da prangt und lärmt, alle Übermütigen und Fröhlichen. Und die entschlossene Rede von Herrn Gottesfurcht weckte nun auch den ehemaligen Registrator von Menschenseele, Herrn Gewissen, auf, dessen Stimme sie so oft zu ihrem Schrecken gehört hatte. Aufs Nachdrücklichste bekräftigte er diese Rede. Auch er bezeugte, dass er sich kaum an den Tag erinnern könne, wo er Immanuel gesehen. Bange Ahnungen stiegen in ihm auf. Ja, Furcht und Entsetzen ergriffen ihn, wenn er an das Schicksal von Menschenseele dachte. Und als Gottesfurcht aufs Neue versicherte, Menschenseele würde Immanuel nicht mehr sehen, weil ihre Sünden ihn vertrieben haben. Und ihr schändlicher Undank schien es, als wollte Gewissen bei der Tafel tot zu Boden sinken. Auch alle übrigen Anwesenden außer dem Hauswirt sahen blass und bleich aus. Schließlich wurden sie darin einig, dass die Worte des Herrn Gottesfurcht die lautere Wahrheit enthielten. Herr Fleischliche Sicherheit hatte sich aber in ein Nebenzimmer zurückgezogen, denn er konnte solch närrisches Zeug nicht leiden und hören. Sie berieten aber nun desto freier, was sie mit dem Mann anzufangen hätten, der sie in solches Verderben gestürzt habe, und wie sie es machen sollten, dass sie die Liebe Immanuels wiedergewinnen. Da brannte ihnen auf einmal die Erinnerung an die Rede ihres Fürsten heiß im Herzen, in der er ihnen so nachdrücklich eingeschärft hatte, dass sie keinen Diabolianer oder falschen Propheten unter sich dulden sollten, wenn er sich sehen ließe. Und ohne Umstände ergriffen sie Herrn Fleischliche Sicherheit und steckten ihm sein Haus über dem Kopf an, weil er ein echter Diabolianer war. Aber damit war ihnen Immanuel noch nicht wiedergegeben. Ihn vor allem mussten sie wiederhaben, wenn ihre Seele wieder still werden sollte. Ihn suchten sie, aber fanden ihn nicht.
Und so hatte es ihnen Herr Gottesfurcht vorhergesagt. Oh, wie wurde ihnen da so bange! Wie riefen sie überall nach ihrem Freund! Wie klagten sie sich selbst an, dass sie ihn mit ihren Sünden weggetrieben hatten! Zu wem sollten sie ihre Zuflucht nehmen? Sie wussten jetzt keinen als den, der ihrem Fürsten am nächsten war, den Herrn Sekretär. Zwar hatten sie ihn bei ihrem Abfall auch schon grob beleidigt, aber die Not überwand all ihre Bedenken. Sie eilten zu seinem Palast, sie klopften mit zagendem Herzen an seine Tür, aber sie wurde weder aufgetan, noch sahen sie das Angesicht des Freundes ihres Fürsten. Damit war denn freilich ein dunkler und finsterer Tag für Menschenseele angebrochen. Ein wolkiger Tag, ein nebliger Tag. Immer deutlicher erkannten sie ihre Torheit, immer schwerer fiel es ihnen aufs Herz, welch einen unersetzlichen Schaden der Umgang und die verführerischen, windigen Worte des Herrn fleischlicher Sicherheit ihnen gebracht hätten. Was ihnen aber noch ferner kosten würde, konnten sie gar nicht überschauen. Nun aber kam Herr Gottesfurcht wieder zu Ansehen bei den Einwohnern der Stadt. Denn alles hatte sich so ganz bestätigt, was er ihnen gesagt hatte. Der nächste Sonntag brach an, und sie gingen in den Tempel, um ihren Herrn Unterprediger Gewissen zu hören. Doch mit welchem Blitz und Donner fuhr der Unterprediger an diesem Tag daher? Sein Text waren die Worte aus dem Propheten Jona. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Es lag eine solche Kraft und Gewalt in dieser Predigt. Und auf den Angesichtern der Zuhörer malte sich eine solche Bestürzung, dass wohl selten etwas Ähnliches gesehen und gehört wurde. Sie waren von der Predigt so zerschmettert, so mürbe, ja krank gemacht, dass sie kaum nach Hause gehen konnten und den ganzen Tag, ja, die ganze Woche hindurch in Ängsten umherschlichen. Besonders das hatte sie so ergriffen, dass der Herr Unterprediger selbst in laute Klagen über seine Sünden ausbrach.
Unglücklicher Mann, der ich bin, rief er. Ich, ein Prediger, hatte mich nicht der Fürst angestellt, Menschenseele, sein Gesetz zu lehren. Und ich konnte selbst einer der Ersten in die Betretung des Gesetzes sein. Hätte ich nicht vor allen meine Stimme erheben sollen wie eine Posaune gegen alle Gottlosigkeit und Sünde? Ich, Unglücklicher, bin ich nun nicht vor allen der Frevler, der Immanuel aus der Stadt getrieben und diese ihres Heils beraubt hat?
Um das Maß des Elends vollzumachen, brach nun auch um diese Zeit eine große Krankheit in der Stadt Menschenseele aus, von der die meisten Einwohner schwer befallen wurden. Ja, selbst die Hauptleute und ihre Krieger wurden davon so mitgenommen, dass im Fall eines Angriffs von außen nichts hätte zur Abwehr geschehen können. Wie viele bleiche Gesichter, schwache Hände, wie viele matte und strauchelnde Knie, schwankende und taumelnde Gestalten sah man jetzt auf den Straßen von Menschenseele umherwandeln. Hier hörte man Seufzen und Gestöhn, und dort lagen wieder welche, die mit dem Tode rangen. Auch die Kleider, die ihnen Immanuel gegeben hatte, waren in einem kläglichen Zustand, teils zerrissen, teils abgetragen. Und sie hingen so lose und locker am Körper, dass der nächste Strauch, dem sie nahe kamen, sie noch vollends hätte herabreißen können.